Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. Ja, endlich mal wieder einen Österreicher zu Gast. Also ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr ich mich auf diesen schönen Dialekt freue. Ich mag den sehr. Und heute der Classic Physik IFBB Pro Kevin Stütz für euch im Interview. Herzlich willkommen, Kevin, und schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall sehr und ja, bin schon gespannt, was heute für Fragen alles kommen.
Ja, ich freue mich voll auf das Gespräch. Erstmal vielleicht vorab, Kevin, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Also ich bin jetzt die zweite Woche schon in Wettkampfvorbereitung für den Herbst und ja, freue mich schon sehr darauf, endlich wieder mal ein bisschen weniger essen zu können.
Das ist auch lustig, ne? Weil so rum genau hört man es dann auch meistens von den Herren tatsächlich, die sich freuen. Zumal jetzt auch, da kommen wir dann gleich dazu, bei dir jetzt die Off-Season schon relativ lang ja auch ging. Das kann ich mir echt vorstellen, dass man da doch wieder happy ist auf die Prep. Genau heute, wenn ich mich nicht irre, genau wirklich an diesem Tag heute, wo wir aufnehmen, vor einem Jahr war dein Pro-Debüt in Portugal bei der Mr. Big Evolution, Kevin. Wie ist es gelaufen, wenn wir da mal nochmal hinblicken, jetzt genau ein Jahr zurück?
Das Pro-Debüt war schon 2019. Weil ich bin 2019 schon Profi geworden, muss ich kurz ein bisschen ausbessern. Ja. Aber letztes Jahr bin ich auch gestartet, ja. Stimmt, glaube ich, oder ich bin mir nicht sicher, ob es im Juli oder im August war, aber kann sein, ja, dass es letztes Jahr auf jeden Fall so um die Zeit herum wird schon irgendwo stimmen, ja.
Ja. Denn gut, dass du es gesagt hast, genau stimmt, das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Ich habe gedacht, dass du auch da, ich habe nämlich mein Pro-Debüt gemacht, habe auch gedacht, dass das deins eben auch war. Deswegen habe ich es auch gerade noch so gut im Kopf, ne? Genau. Aber so vor einem Jahr dann die Saison 2021, wie war die Saison für dich so, wenn wir da nochmal hinblicken?
Muss sagen, so, das war so die zweite oder die erste richtige Profisaison, weil ich bin 2019 ja Profi geworden und dann eigentlich gleich drauf, also diesen Mr. Big Evolution eigentlich schon einmal gemacht 2019, weil ich die Reise eigentlich schon gebucht gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt Profi werde jetzt bei dem Wettkampf in Tschechien damals, in Pilsen war das, und habe den eigentlich dann schon gebucht gehabt, einfach als zweiten Profi-Qualifier und zum Glück war dann eben da eine Pro-Show dann auch noch und dann haben wir gedacht, ja, ich nehme die auf jeden Fall einfach nur mit. 2021 war dann, wie gesagt, so die erste richtige Profisaison. Hab mir jetzt nicht großartig was erwartet davon, weil Classic jetzt wirklich eigentlich schon eine Klasse geworden ist, wo eigentlich das Line-Up immer sehr, sehr dicht ist. War aber dann eigentlich sehr, sehr happy, da das erste Mal die Top 10 zu schaffen. Bei dem Mr. Big Evolution vor allem, da war das Line-Up eigentlich wirklich gut. Da war mehr der Fabian, der David Hoffmann, glaube ich, auch dabei und einige Internationale, die was dann auch beim Mr. Olympia gestartet sind. Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Wettkampf, ja.
Ja, 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 voll geil. Dann hast du ihn quasi schon zweimal mitgemacht in deinem Profi-Dasein. Mega. Wie war denn so das Feedback dann auch letztes Jahr, wo du es in die Top 10 geschafft hast von den Judges?
Judges-mäßig, ja, also es fehlt einfach bei mir immer noch an der Vorderseite, also so Brustschulter und Armbereich. Bei mir war es eigentlich immer schon so, dass die Beine um einiges besser waren als der Oberkörper. Und ja, das habe ich aber über die Jahre jetzt eigentlich schon wieder mal so halbwegs ausgeglichen. Es fehlt halt aber, wie gesagt, in den Bereichen eigentlich immer noch ein bisschen. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt, das bis dieses Jahr zumindest so gut es geht umzusetzen.
Warst du dann letztes Jahr in deiner Saison so mit deiner Gesamtperformance zufrieden?
Letztes Jahr war, muss ich sagen, eher so ein bisschen ausprobieren eigentlich, weil in Portugal war es für mich dann doch eher die bessere Form, würde ich sagen, weil wir sind dann in Alicante, ich glaube, 4 Wochen später auch noch gestartet und da haben wir dann eher probiert, ein bisschen mehr zu laden. Das ist aber dann fast ein bisschen schief gegangen, würde ich sagen, weil dann diese Wettkampfverzögerung auch noch war. Dadurch hat das Essen dann schon langsam angefangen zu arbeiten und dadurch, dass wirklich viel geladen wurde, also ich glaube, wir haben da bis an 2000 Gramm Carbs geladen vor dem Wettkampftag, habe ich das dann einfach im Bauch schon gemerkt, dass es sehr unangenehm unangenehm ist und war sehr, sehr schwer zum Kontrollieren, was natürlich in der Klassik jetzt nicht optimal war. Deswegen, ja, wie gesagt, da gibt es noch einige Sachen, an denen ich auf jeden Fall feilen kann. Aber mir fehlt es trotzdem eigentlich immer noch an Muskulatur am Oberkörper. Ja, das ist so das, wo ich glaube, dass ich mich noch verbessern kann. Ja.
Ja, was waren jetzt gerade auch dann vielleicht von 2019, wo du noch also als Amateur gestartet bist, was waren denn für dich so die Unterschiede zwischen Amateur- und Pro-Wettkampf?
Ich habe eigentlich sehr, sehr viele Amateurwettkämpfe davor gemacht. Beim Profi-Wettkampf war es schon irgendwie anders, das Feeling. Also beim Amateurwettkampf war es doch eher so, dass es auch Leute gegeben hat, die was eigentlich nicht in Form waren. Zum Beispiel, das war für mich eigentlich so der krasseste Unterschied. Und dann eigentlich, wo ich die zwei Profi-Wettkämpfe oder den ersten Profi-Wettkampf gemacht habe, da war eigentlich keiner, der gar nicht in Form war. Das ist mir schon sehr stark aufgefallen. Vor allem in der Klassikphysik, glaube ich, ist das einfach auch so ein Ding, weil da einfach das Gewichtslimit ist und sich viele da eigentlich schon reindrücken müssen. Das heißt, ich habe früher eigentlich immer schon bei Amateurwettkämpfen einige geschlagen, die was schlechter in Form waren. Und somit habe ich mir da ein bisschen an Vorteile erarbeitet, dass meine Form einfach um einiges besser war. Bei den Profi-Wettkämpfen kommt es halt aber jetzt wirklich auf sehr, sehr viele Sachen an. Also wirklich auf die Symmetrie, auf die Muskulatur. Es muss halt wirklich alles stimmen, ja. Also das ist so der größte Unterschied, was mir ein bisschen aufgefallen ist.
Ja, definitiv. Hat sich so für dich rein jetzt für dich als Mensch und im Alltag und generell irgendwie was verändert von diesem Amateur zum Profi-Dasein?
Da eher weniger. Ich habe aber vielleicht einfach nur ein bisschen mehr versucht, nach dem Profi-Leben zu leben. Jetzt weniger, dass ich dann sage, okay, ich arbeite nebenbei gar nichts mehr oder so in die Richtung, aber einfach halt mit Posing mir auch noch mehr zu beschäftigen und solche Sachen. Es war eigentlich so, dass ich mir früher, also mit Posing immer schon sehr leicht getan habe, aber jetzt ist halt doch nochmal ein anderes Level, wenn man die anderen einfach so anschaut, was die für Performances auf die Bühne legen, ist das schon ein ziemlich großer Ansporn, sich einfach da auch noch zu verbessern.
Ja, voll. Jetzt hat gerade, wenn man mal guckt, ein Jahr jetzt seit deinem letzten Wettkampf, ungefähr im August, dann, ne, ein knappes Jahr lang im Bodybuilding quasi einen Aufbau zu machen. Also ich sag mal, manche, Kevin, die pimmeln halt rum in dem Jahr und machen nicht so viel und die anderen arbeiten halt schon wirklich ziemlich hart dann auch fürs nächste Jahr an ihren Zielen. Und so wie ich dich jetzt einschätze, gehörst du eher zu der zweiten Gruppe oder definitiv zur zweiten Gruppe. Was ist denn in diesem Jahr passiert jetzt?
Ich habe eigentlich geplant gehabt, im Frühjahr ja zu starten. Also ich habe sogar die Wettkampfdiät damals eigentlich schon gestartet im Februar. Es ist dann aber leider eine Krankheit eben dazwischen gekommen, so mit Reizhusten. Das, was einfach über Wochen noch nicht weggegangen ist. Dadurch haben wir sie eben abgebrochen. Ja, so jetzt vom Arbeiten her hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert. Also wie du gesagt hast, für mich ist es eigentlich eher immer so, der Stefan muss mich fast immer ein bisschen zurückhalten, was das Ganze angeht, weil ich eigentlich die ganze Zeit versuche, maximale Leistung von meinem Körper zu verlangen, aber eigentlich immer diese Ruhephasen ein bisschen zu wenig nutze, weil wenn bei mir der Wettkampf vorbei ist, denke ich eigentlich schon an den nächsten Wettkampf und denke schon wieder an den Aufbau, obwohl eigentlich eine Ruhephase einmal ganz gut wäre. Ja, ich tue mich mit dem aber doch eigentlich sehr, sehr schwer seit 2013, würde ich fast sagen. Also ich habe 2012 mit den Wettkämpfen angefangen und habe eigentlich stetig versucht, mich zu verbessern. Muss aber schon sagen, dass mit das einfach auch zu dem macht, was ich eigentlich jetzt geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich da eben wäre, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Ja.
Kann ich auch für meinen Teil, ich bin auch eine, die schon sehr gut auf dem Gas und denkt auch immer direkt ans nächste, an den nächsten Wettkampf und so, kann ich gut nachvollziehen. Da ist dann so ein Stefan auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ja. Aber krass, echt so ein ganzes Jahr kompletter Aufbau, komplette Improvement-Season, klar mit Krankheitsphase zwischendurch oder so, aber das ist, ja, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Tage von diesem Jahr hast du, Kevin, so 100% Bodybuilding gegeben, gelebt?
Ich finde das immer ein bisschen schwierig so zu bezeichnen, weil ich mir immer denke, okay, ich könnte eigentlich noch mehr in Richtung Bodybuilding leben, aber dann müsste ich sehr, sehr viele Sachen weggeben, was mir jetzt zum Beispiel als Coach auch irgendwie weiterbringen, in meinem Business weiterbringen und solche Sachen. Ich versuche halt, wie gesagt, eigentlich immer das 100% zu leben, aber jetzt, dass ich zum Beispiel genau wie der Urs zum Beispiel lebe, dass ich halt wirklich nur trainiere, esse, schlafe, zu Guest-Posings fahre und solche Sachen, Das funktioniert bei mir halt nicht, weil natürlich ich auch nicht auf dem Level bin, wo er ist. Und ich glaube, dass ja, es wäre einfach schwer umzusetzen, weil natürlich finanziell einfach auch was gegeben sein muss, damit ich überhaupt das Leben so leben kann. Für viele, die es vielleicht jetzt zuhören und sich den Profisport so ein bisschen vorstellen, dass man da eigentlich Unmengen an Geld bekommt, nur weil man Profi ist, ist leider eben nicht so. Ist aber eigentlich auch logisch. Also heutzutage ist es ja auch ganz anders als wie früher, zum Beispiel bei Ronnie Coleman oder Jay Cutler, die Tage, die was einfach die Verträge, also so riesengroße Verträge eben gehabt haben. Heutzutage geht es halt wirklich einfach darum, okay, wie viel bist du für den Sponsor wert, wie viel kannst du reinbringen und das kriegst du eigentlich dann auch immer in Return, was ich eigentlich sehr, sehr fair finde, ja.
Ja, definitiv. Ja, voll. Vielleicht auch die Frage, weil ich denke, da hören auch viele zu. Weißt du, für die wäre jetzt, wenn man sagt, ein Jahr, eine Offseason oder so, und es ist ja nicht für jeden auch leichter, wirklich immer on track zu bleiben, ja, zu sein. Also ein Jahr, wenn du nicht mehr 100% top in shape bist, sage ich jetzt mal, den Wettkampftag nicht mehr unmittelbar jetzt vor der Nase hast. Was machst du da, Kevin, um da täglich so mit Drive und wirklich Motivation dabei zu bleiben?
Dadurch, dass mir, also über das habe ich auch schon mal oft gesprochen, dadurch, dass mir das Training eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht und das Essen für mich schon eigentlich immer so was ist, dass es wirklich ein Werkzeug so gesehen ist, jetzt vielleicht auch nicht die gesündeste Ansicht, was das angeht, aber es war für mich eigentlich immer schon so, fällt mir das eigentlich gar nicht so schwer, jetzt irgendwie da von Motivation zu sprechen. Es ist eigentlich mehr eine Routine schon geworden, würde ich sagen. Also ich brauche da nicht wirklich die Motivation, weil für mich das eigentlich so ist, wenn ich ins Gym gehe, ich gehe ja, was auch sehr, sehr oft nachgefragt oder bekrittelt wird, nur viermal die Woche Krafttraining machen. Das reicht für mich aber einfach aus und ist dann auch wirklich so, dass ich jedes Mal schon wieder brenne, dass ich ins Gym komme und da wieder meine maximale Performance einfach abrufen kann. Ich glaube, dass das vielleicht auch so eine Sache ist. Also wenn man es mit dem Krafttraining oder generell einfach mit Cardio und dem Ganzen einfach übertreibt, dass dann vielleicht die Motivation eher absinkt. Aber für mich ist halt einfach auch immer wichtig, das nächste Ziel schon vor Augen zu haben. Also auch dieses Langzeitziel ist für mich schon immer sehr, sehr motivierend, ja.
Ja, definitiv. Kann ich gut nachvollziehen, ja. War auch spannend mit den vier Malen. Genau, das habe ich von dir jetzt schon gewusst. Wenn wir so auf die Offseason blicken, wie sieht denn so eine Offseason bei dir aus?
Wir haben nach der Wettkampfphase eigentlich so eine Reverse-Diät gemacht, wo einfach da dann wirklich auch so ein bisschen Erholungsphase ist. Und Off-Season wirklich, also es verändert sich eigentlich immer nur das Essen. Also das Training bleibt eigentlich immer gleich. Sind viermal die Woche. Also ich starte am Montag eigentlich immer mit einem Push-Tag, am Mittwoch dann mit Pull, am Freitag mit Schulter, Arme, weil das eben nur der Schwächenbereich ist. Und dann am Samstag nochmal Beine. Also wie gesagt, nur viermal Training die Woche. Am Cardio, ich bewege mich eigentlich schon sehr, sehr viel, würde ich sagen, weil mir es einfach Spaß macht. Also ich gehe mit meiner Frau eigentlich immer in der Früh so eine Morgenrunde und am Abend meistens auch nochmal, weil wir, du wirst das eh kennen, zu Hause einfach von zu Hause aus arbeiten und da sitzt halt eigentlich relativ viel den ganzen Tag. Deswegen so ein bisschen Bewegung zwischendurch ist schon gut. Vom Cardio her mache ich es eigentlich davon abhängig, wie ich mich fühle. Also wenn ich nach dem Training einmal Lust auf Cardio habe, mache ich das auch, aber sonst eigentlich immer so vom Training her, also von den Schritten her, so 10.000 am Tag habe ich eigentlich in der Offseason schon immer. Und das ist auch wichtig für mich, so was Gesundheit angeht, weil desto schwerer ich eigentlich werde, desto zacher wird es dann auch vom Atmen her.
Wie hoch gehst du vom Gewicht?
Körpergewicht her, war das höchste, die Offseason, glaube ich, eigentlich nur 119.
Okay. Ja, das heißt, was sich jetzt verändert, das wollte ich dich auch fragen im Vergleich zu Prep, ist im Endeffekt einfach die Ernährung und ein bisschen
Genau.
das Bewegungslevel, also Thema Cardio.
So ist es ja, also von dem her, also wir haben jetzt zum Beispiel, was vielleicht interessant ist, in der Prep die ersten 2 Wochen eigentlich noch nichts verändert. Also ist eigentlich alles gleich geblieben, ein bisschen an Output erhöht und das war es eigentlich schon, ja.
Ja, voll gut. Was unterscheidet sich jetzt gerade so in der Zusammenarbeit mit dem Stefan von der Offseason zur Diät?
Offseason sind die eigentlich immer nur einmal im Monat ein Check-in. Training mache ich eigentlich hauptsächlich selbst. Also ich lasse ihn vorher mal drüber schauen, wähle aber dann selbst die Übungen aus. Von der Ernährung her gestalte ich eigentlich immer frei, was schon die letzten Jahre eher geworden ist, so dass ich eigentlich das Ganze immer jeden Tag mittracke. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt dann Kartoffeln gegen Reis oder irgendwas immer austauschen würde, damit ich halt einen genauen Überblick habe. Also das ist für mich schon eigentlich immer so, halt mir einfach immer irgendwie so ein bisschen bei der Stange, damit ich halt weiß, okay, was habe ich an die Tage gemacht oder warum entwickelt sie sich jetzt in diese Richtung? Für mich einfach immer wichtig und auch das tägliche Wiegen, also ist heute eigentlich auch immer gleich, ja.
Ja. Stefan ist ja jetzt schon einer, der auch in der Offseason mit einem Ernährungsplan an sich bei vielen arbeitet zumindest und die Leute auch relativ lean hält, zumindest viele jetzt, ne? Hast du da auch alles, wie er jetzt, also quasi schon so eins zu eins dann irgendwie, dass du es umsetzt oder gab es da auch mal schon bei dir einen Cheat, dass du überhaupt dann drauf kommst auf deine Mengen?
Ja, das ist bei mir jetzt, ich sage das immer so, bei mir ist das eigentlich, fällt das nicht so ins Gewicht, dadurch, dass ich halt so schwer bin, das verpufft eigentlich fast, wenn ich mal irgend so einen Cheat habe. Aber dadurch, dass ich eigentlich eh, wie wir vorher schon gesagt haben, sehr, sehr viel essen immer muss, habe ich eigentlich nicht so wirklich Lust auf irgendwas, außer es ist jetzt einmal irgendwas Familiäres, irgendeine Familienfeier oder sowas. Aber dadurch, dass ich vegan ist, ist es jetzt auch noch ein bisschen schwieriger geworden, das Ganze. Deswegen fällt da eigentlich meistens nicht irgendwas rein, außer ich gehe mit meiner Frau mal irgendwo essen. Ja.
Ja. Will ich auf jeden Fall später auch noch kommen auf das vegane Thema. Davor noch, also du bist ja schon auch jemand, wenn der so ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, du besuchst Roman Fritz, Tim Budesheim, Peter Behrs und schaust dir auch andere Trainingsmethoden an und Systeme. Wie wichtig ist dir das selber so, deinen Horizont auch im Bodybuilding zu erweitern?
Ich finde es generell sehr, sehr wichtig, sich eigentlich immer so weiterzuentwickeln, aber was jetzt nicht nur meine Progression angeht, sondern in Richtung Coaching, sich da eigentlich immer weiterzuentwickeln und vielleicht nicht zu starr in seinem System zu sein, obwohl es bei uns jetzt, also bei uns, bei Michi, bei mir eher so in Eddie Österreich, was du vorher gesagt hast, er vermehrt halt sich dieses Progressive Overload so ein bisschen durchgesetzt hat, dieses HIIT-Training, wie es jetzt immer genannt wird. Deswegen, also wenn das halt so mal funktioniert, kann man halt so kleine Parts immer für sich selbst immer ein bisschen adjustieren. Aber ich schaue mal gerne andere Trainings an oder so, jetzt vom Tim oder vom Roman, wie gesagt. Aber das war eigentlich eher so, weil wir eigentlich eh schon befreundet sind und mal nach Corona auch mal so auf die Art wieder mal Zeit hatten, sie da zu treffen, ja.
Ja, voll schön. Mega. Wenn wir jetzt so in die Planung 2022 blicken, du hast gerade schon gesagt, befindest dich quasi schon in der Prep, die ist schon vor 2 Wochen gestartet. Wie zufrieden bist du denn insgesamt jetzt mit dem Progress im Aufbau?
Finde es immer schwierig zu beurteilen in einer also in einer Endphase der Offseason, weil da doch eigentlich nur so ein bisschen mehr Dreck drauf ist, würde ich jetzt einmal sagen. Das kann ich eigentlich immer erst beurteilen, wenn ich wirklich dann direkt vor dem Wettkampf bin. Also ich vergleiche eigentlich immer das Gewicht, was ich eigentlich immer am Wettkampf morgen habe, und dann auch die Bilder von jetzt, also zum Beispiel jetzt von letztes Jahr Portugal und dann dieses Jahr, was eben der erste Wettkampf dann sein wird, müssen wir halt dann noch schauen. Aber wie gesagt, da vergleiche ich eigentlich dann immer die Bilder und schaue dann, was da so in die Richtung immer weitergegangen ist. Ich finde es, wie gesagt, immer sehr, sehr schwierig in der Offseason, weil da kann man immer ein bisschen fülliger ausschauen und besser, aber was dann wirklich auch in der Diät immer wieder hängen bleibt, ist schwer zu beurteilen. Aber ich freue mich eigentlich immer schon, wenn es wirklich so 1 bis 2 Kilo sind. Über das bin ich eigentlich schon sehr, sehr happy.
Ja, und das ist genau, wie du gerade sagst, ne? Man schleift da jetzt ja das Ganze so runter und sieht dann halt am Ende schon deutlich besser, was halt auch hängen bleibt und was sich verbessert hat, ne?
Genau, ja.
Wie sieht so die Planung 2022 jetzt für dich aus?
Von den Wettkämpfen her. Der erste wird wahrscheinlich Prag sein. Danach, was ist noch danach? Rumänien ist auf jeden Fall auch noch am Plan. Ich muss mir das Ganze noch anschauen, wie sich das mit den Flügen und so ausgeht und wie das Ganze jetzt generell läuft mit der Vorbereitung. Aber das war es dann auf jeden Fall mal fix am Plan. Irgendeinen dritten habe ich eigentlich auch noch in Gedanken gehabt. Ah ja, genau, ich glaube Mr. Big Evolution, nein, nicht Mr. Big Evolution, den Big Pro oder irgendwie so, Alicante. Aber ich glaube, das ist eine offene Klasse. Hat man da die Pro League zurückgeschrieben, deswegen muss ich nochmal schauen, was da alles so ansteht von den Wettkämpfen her. Das Ziel des Jahr ist auf jeden Fall, ein schwaches Line-up zu finden, um sie irgendwie qualifizieren zu können für den Olympia. Ich sage schwaches Line-up eigentlich immer dazu, weil es für mich einfach nicht realistisch ist, bei einem starken oder würde sogar sagen mittelstarken Feld sie als Erster zu platzieren. Und über Punkte wird es sehr, sehr schwer werden, jetzt im Herbst das noch zu schaffen.
Ja, und sagst du, was sind denn bei dir so Haupt, also hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber was sind so die Defizite, wo du sagst, naja, in einem starken Line-up fällt es einfach schwer, dass du da ganz vorn mit dabei bist?
Ich würde sagen, auf jeden Fall mein Schultergürtel auch, wenn wir jetzt so Richtung Knochenbau sprechen, ist eigentlich sehr, 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 sehr schmal, so vom Schlüsselbein her. Die Taille habe ich zum Glück, das passt eigentlich ganz gut, aber viele andere haben halt einfach eine bessere Struktur oder eine voluminösere Muskulatur vielleicht auch noch. Also mit Härte kann ich natürlich immer glänzen, was das angeht. Also Körperfett kann ich immer relativ leicht eigentlich abziehen. Also ich tue mir in der Diät auch sehr, sehr leicht. Ja, aber es liegt eben nicht nur an der Muskelhärte. Und das sieht man eh bei den ganzen Profi-Wettkämpfen. Also es gewinnt oft eigentlich auch mal der, was ein bisschen eine bessere Struktur hat, wenn es wirklich ganz knapp ist. Auch wenn die Form jetzt vielleicht ein bisschen schlechter ist als den von dem anderen.
Ja. Wenn jetzt, also vorhin hast du schon gesagt, dass die Freude jetzt auf die Prep schon groß ist, das wollte ich dich nämlich gerne auch fragen. Also wie groß die Freude ist nach halt schon einem Jahr Aufbau, ist ja echt eine Zeit. Ja, wie arg freust du dich da jetzt wieder in die Prep zu starten?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das motiviert mich eigentlich immer. Also es ist eher so, du kennst das sicher auch, das ist in der Off-Season ist doch immer so ein bisschen anders, wie wir vorher gesprochen haben, von der Motivation her. In Prep ist es dann doch so, okay, es ist dann in 12 Wochen oder 14 Wochen schon wieder so weit. Man wird einfach ein bisschen fokussierter und einfach auch wieder produktiver. Also auf das freue ich mich eigentlich auch immer, weil in der Off-Season schon doch mit so 6.500 Kalorien bin ich doch über den ganzen Tag verteilt, mit Essen eigentlich immer beschäftigt und immer so ein bisschen lethargisch ab einem gewissen Punkt. In der Prep ist es dann doch so, wenn man einfach mal ein bisschen länger vielleicht einmal nichts zu essen hat oder halt einfach auch weniger Kalorien, dann ist man einfach auch leistungsfähiger, auch vom Gehirn her, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall Spaß, was das angeht. Und von den Off-Seasons her finde ich jetzt ein Jahr gar nicht so schlimm. Also ich habe eigentlich, wenn ich auf die Amateurwettkämpfe immer zurückblicke, habe ich eigentlich zum Beispiel von 2015 auf 2017 Off-Season gemacht, von 2017 auf 2019, wo ich dann eben die Pro-Card da erhalten habe. Also die so ein Jahr Off-Season ist für mich jetzt gar nicht so lange, ja.
Ja, ich finde, ja, es stimmt. Also vor allem, es ging so ratzfatz rum. Also ich war jetzt auch bei den Wettkämpfen ja dabei und gefühlt war das irgendwie erst vor 3 Monaten, war mal wieder dort. Also es ist auch, ja, die Zeit fliegt da schon, ne? Und ja, ich meine, man braucht halt auch einfach diese Monate, gerade jetzt bei dir, um da auch wirklich das, was halt hängen bleibt, ne? Kannst du selber schon abschätzen, auch wenn es jetzt erst begonnen hat mit der Prep, ob das Paket am Ende besser wird wie bei der letzten Show?
Ich denke schon, ja, also es wirkt zumindest alles, wie gesagt, ein bisschen muskulöser, sage ich, voluminöser in den Bereichen, wo ich einfach vorher noch nicht so viel Volumen drinnen hatte. Weiß aber nicht, ob das jetzt eben noch an Wasser und Fett liegt, das werden wir dann zum Ende sehen. Ja, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, da einfach das beste Paket wieder auf die Bühne zu bringen oder ein neues bestes Paket, ja.
Ja, richtig gut. Mega. Wenn wir zur Ernährung kommen, du hast jetzt vorhin schon gesagt, Kevin, dass du vegan bist und du hast so ein bisschen im Instagram, also ich sag mal so ein bisschen versteckt, beziehungsweise postest es jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit in der Story. Wie kommt denn das, dass du jetzt als Profi-Bodybuilder vegan bist?
Ja, es war für mich von Anfang an so ein bisschen ein schwieriges Thema, das überhaupt so ein bisschen an die Community zu bringen, weil ich will es eigentlich nicht die Leute so, ja, so ins Gesicht drücken, das mit den Veganen, weil das machen eh schon sehr, sehr viele andere, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber generell einfach passt nicht so zu meinem Typ, weil ich eher so ein bisschen zurückhaltend bin. Was hat das Ganze so zur Ursache, warum ich das eigentlich gemacht habe? Mir hat das mit dem Fleisch eigentlich generell immer schon ein bisschen so gegen meine Prinzipien so ein bisschen gesprochen, also dadurch, dass wir früher heute halt in Vorbereitungen schon bis zu fast 1 Kilo Fleisch eigentlich gegessen haben, isst man sie mit der Zeit natürlich auch ab. Wir haben natürlich auch jetzt die eine oder andere Dokumentation gesehen, wie Tierhaltung passiert und solche Sachen. Ja, und es war in der letzten Prep dann eigentlich immer schon so, dass mir auch so die, ich habe eigentlich immer Fleischkonsum schon sehr stark reduziert und dann mehr auf Milchprodukte oder immer auf Eiklar gegangen. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt, eigentlich brauche ich es nicht unbedingt, weil ich habe mir dann in der Wettkampfvorbereitung eigentlich schon damit beschäftigt, okay, welche Proteinquellen gibt es? Wie könnte ich das Ganze eigentlich so ein bisschen auf mich umlegen und habe dann eigentlich gleich direkt nach Alicante, wie wir nach Hause kommen, gestartet, weil ich habe schon alles zu Hause gehabt und wollte es in der Wettkampfprep natürlich jetzt nicht auf einmal einfach alles umkrempeln, deswegen das wollte ich noch fertig machen und dann eben damit starten. Habe dann wirklich lange, naja, lange Phase würde ich nicht sagen, aber es ist immer so, die Frage kommt auch sehr, sehr oft, wie man das eigentlich mit den Ballaststoffen und so aushält. Es ist doch so, der Darm muss sich extrem umstellen, was die Ballaststoffe angeht, und man muss da sicher aufpassen und mal ein bisschen ausprobieren die ersten Wochen. Also ich habe da sicher ja 6 bis 8 Wochen gebraucht, bis sie das wirklich auch so umgestellt hat. Und das, da ist man natürlich die ganze Zeit dann einmal gebläht und generell, wie gesagt, die Darmflora muss sich an das einmal anpassen. Aber wenn sie das Ganze einfach umgestellt hat und einfach wirklich auf das angepasst hat, dann funktioniert das eigentlich großartig. Für mich war es immer so, dass das Fleisch auch natürlich eher die Verdauung sehr stark verlangsamt hat, was für mich schwierig war in der Offseason, weil ich sehr, sehr viel essen musste und wann dann schon wieder die nächste Mahlzeit kommt, aber du eigentlich immer noch voll bist. Ja, das war für mich eigentlich so auch natürlich ein sehr, sehr großer Grund, die Performance einfach noch zu verbessern und hat für mich eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert und läuft ja jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe in der Offseason sehr leicht die Kalorien reingebracht, weil sie das eigentlich alles sehr, sehr schnell verdaut hat, ja.
Wollte ich jetzt auch gerade sagen, ja, und was auch vor allem, was ist so der Unterschied, den du feststellst jetzt zwischen vegan und Fleisch?
Vermehrt eben das Verdauungsthema, also dass das eigentlich, wenn man wirklich die Proteinquellen rausfindet und eben die Lebensmittel, die was einem wirklich gut passen, oder die man einfach gut verdaut, dann geht es um einiges besser und ja, ich fühle mich eigentlich sehr, sehr gut, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, also ich will das auch nicht in das Thema eigentlich so immer ein bisschen reinreiten, dass es die gesündere Variante ist, weil man kann sich vegan ernähren und auch mit Junkfood zuschmeißen oder mit sehr, sehr vielen verarbeiteten Sachen einfach das Ganze machen. Natürlich wäre vegan noch besser, wenn man jetzt zum Beispiel diese verarbeiteten Fleischersätze weglässt, aber das geht natürlich im Bodybuilding eigentlich nicht. Und ja, also so was blutbildtechnisch angeht, passt das eigentlich ganz gut und bin eigentlich sehr, sehr happy, wie sich das Ganze entwickelt hat, ja.
Ja, was sind da jetzt, also gerade für die Leute, die zuhören, was sind da so deine Hauptproteinquellen, die du bei dir integrierst?
Zum Beispiel in der Früh so Soja-Protein-Crisps, die eigentlich mal drüber. Dann halt generell natürlich das Vegan Designer Protein, also als Proteinquelle. Dann das Eat Planta, das ist so ein Fleischersatz. Dann gibt es auch so Erbsenproteinschnetzel, Sojaproteinschnetzel habe ich auch probiert. Habe ich eine Zeit lang ganz gut vertragen. Hat sich aber dann eigentlich herausgestellt, dass das nicht so optimal war. Also hat mir dann eigentlich auch gebläht. Dann einfach wieder weggegeben. Seit dann einfach auch einmal probiert. Hat für mich auch nicht so gut funktioniert. Tofu ist ganz cool. Hat aber doch für mich eigentlich sehr, sehr viel Fett und ich bin auch eher einer, der was eigentlich mehr Low-Fat ist. Deswegen passt das für mich jetzt nicht so in den Ernährungsplan, aber so einfach mal kann man eigentlich da ganz gut auch Mahlzeiten damit machen. Aber das sind eigentlich so meine Hauptproteinquellen. Also halt eher Asam, logischerweise auch vegan, das kann man eigentlich auch ganz gut verwenden. Und ja, also das war es eigentlich vermehrt, ja.
Ja. Und macht es dann deine Frau auch, die Katharina, schon, oder? Wahrscheinlich
Wie meinst du?
die vegane Ernährung.
Ja, die vegane Ernährung, also sie ist seit 2016 vegan, glaube ich, mit ihr.
Ah, okay, alles klar. Ich habe mir gerade überlegt, so in einem Haushalt und so, das ist dann schon einfacher, wenn beide sich vegan ernähren, ne? Ja.
Ja, aber war jetzt eigentlich nie ein Thema. Also seit 2016, wie gesagt, das war ja bis 2021, habe ich eigentlich immer noch Fleisch gegessen. Und es war jetzt nicht so, dass es von ihr ausgegangen ist. Also es war eigentlich schon eher von mir. Natürlich ist es jetzt cool, wenn man auch so mal, wenn man mal gemeinsam kocht, was eh nicht sehr, sehr oft vorkommt, kann man dann natürlich auch gemeinsam dann essen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall der Beweis dafür, dass es scheinbar geht, auch Profi-Bodybuilding sehr erfolgreich zu machen und das Ganze ohne Fleisch.
Zumindest in der Klassikphysik würde ich sagen, ja. Ich kann es
Ja.
für andere Klassen nicht sagen, ja.
Ja, doch. Aber es ist auch spannend, weil immer mehr tatsächlich aus der Sehne habe ich den Eindruck, doch aufs Vegane übergehen und das schon scheinbar echt gut auch funktioniert, ne?
Ja, ich glaube, man muss sich einfach das Ganze mal trauen. Hört sich vielleicht blöd an, aber auch eben, wie gesagt, also ich kriege schon sehr, sehr viele Nachrichten und habe auch eigentlich viel positives Feedback bekommen, was das angeht. Ich habe das eigentlich gar nicht so geglaubt, dass ich mir eigentlich eher, hab mich eigentlich eher auf negatives Feedback eingestellt. Aber es haben eigentlich viele ziemlich gefeiert, was das angeht, und haben halt auch viele gefragt, wie für mich so diese Umstellungsphase war und so. Also das habe ich ganz cool gefunden, dass sie einfach auch viele inspirieren haben lassen davon, ja.
Ja, definitiv, ja. Jetzt ist so, können viele im Bodybuilding heutzutage auch im deutschsprachigen Raum heben jetzt nicht nur stupide Gewichte rauf und runter, sondern geben halt auch richtig Gas im Business und schaffen sich aus dem Bodybuilding eben auch ein Business, von dem sie leben können. Bei dir ja auch der Fall. Und da passiert generell auch einiges. Was hat sich denn so im letzten Jahr da bei dir getan?
Vom Business her.
Ja.
Was sich verändert hat, war eigentlich nur, dass ich dann zu Vario noch gekommen bin, also vom sponsortechnischen her. Sonst, Pullover Clothing ist eben meine Bekleidungslinie, die habe ich aber schon seit 2015. Das war eigentlich so ein bisschen eine Diät-Idee, würde man sagen. Bei 2015 habe ich auch so eine Classic-Bodybuilding-Diät gemacht, was eine ziemlich harte Diät war. Und das war dann so eine Beschäftigung halt mit Logos zeichnen und solchen Sachen. War für mich eigentlich, ja, also und hat sich dann ganz gut entwickelt. Das Coaching-Business läuft eigentlich wie immer noch gut. Also seit 2013 oder 2014 haben wir angefangen mit dem Coaching, mit dem Online-Coaching. Und ja, also da bin ich eigentlich immer noch happy, die Kunden da zu ihren Zielen zu führen. Sonst, ja, das war es eigentlich so in die Richtung. Ja, also es hat sich jetzt vom letzten Jahr nicht wirklich was stark verändert. Also es geht alles schön langsam nach oben und das ist eigentlich eher so das, auf das, was ich abziele, eigentlich so auf diese langsame und stetige Progression, ja.
Ja, definitiv. Kann ich verstehen. Ist ja auch in der Regel dann erfolgreicher, ne? So ein Marathon auch dahingehend anzusetzen. Du machst es ja mit deiner Frau, glaube ich, zusammen. Ist es richtig?
Genau, meine Frau coacht Frauen, also für ihre Firma praktisch. Und ich coache eigentlich vermehrt Männer, auch ein paar Frauen, aber eher so in den höheren Klassen. Ja.
Ja. Wenn man jetzt mal so auf den Alltag von dir, von euch blickt, du hast vorhin schon gesagt, ihr arbeitet auch klar von zu Hause aus. Wie kann man sich so einen typischen Alltag bei dir vorstellen?
Also von der Diät her ansehe, also ich stehe meistens so um 6:30 auf. Dann eigentlich so mal die Supplements und schaue eigentlich, dass ich dann gleich rauskomme. Also macht es eigentlich Spaß, gleich in der Früh mal rauszukommen, so in die frische Luft. Vor allem jetzt, wo es so heiß wird, ist es in der Früh eh noch halbwegs angenehm, diesen Morgenwalk zu machen. Dann eigentlich nach Hause kommen, das Frühstück machen. Vorher jetzt in der Diät nur eingebaut mit einen Tag immer abgewechselt, einmal Vakuumtraining, einmal Posing-Training, dann Frühstück. Dann eigentlich nur ein bisschen was Coaching-mäßiges machen. Dann geht es eigentlich weiter zu dem Pre-Workout-Nap, was ich eigentlich jetzt auch wieder eingeplant habe, habe ich in der Off-Season auch nicht gehabt. Finde ich aber ganz cool oder eigentlich wichtig, dass man sich da nochmal ganz kurz einfach runterholt vom Training. Dann eben das Training. Für das geben wir uns eigentlich immer Zeit. Also das Training dauert, würde man sagen, so 1,5 bis 2 Stunden vielleicht, wenn ein bisschen Cardio oder anderes dabei ist. Dann geht es eigentlich wieder nach Hause, wieder zum Essen und dann geht es eigentlich schon wieder an die ganze Coachingarbeit und die ganzen Sachen, was am MacBook nur passieren. Ja, außer es fallen noch andere Sachen an, so wie heute jetzt am Rest Day zum Beispiel Massage oder ja, was gibt es noch? Kryotherapie möchte ich jetzt eigentlich auch wieder integrieren, wenn es zeitlich nur irgendwie unterbringen lässt. Und ja, sonst war es das eigentlich. Also es ist eh immer ein bisschen schwierig, das habe ich auch schon oft irgendwie angesprochen, so einen Bodybuilding-Lifestyle oder das so ein bisschen rüberzubringen auf Social Media, weil es passiert im Allgemeinen nicht allzu viel. Und es ist eher ein fader Alltag oder ein langweiliger Alltag, was das irgendwie ein bisschen schwierig macht auf Social Media, das Ganze so ein bisschen interessant rüberzubringen. Ja. Außer man fährt jetzt zu so Wettkampfreisen oder so, das wirst du merken, das ist dann schon eigentlich so das Special-mäßige, ja.
Gut, dass du das ansprichst. Ja, das stimmt. Ich hatte das auch jetzt schon ein paar Mal mit Leuten, dass ich mir dachte, ja, eigentlich ist ja Bodybuilding, Genau, und auch der Lebensstil und was du da machst, du machst halt jeden Tag so das Gleiche und diese Beständigkeit führt dann eben auch oft zu guten Ergebnissen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, warum schaffen das dann eigentlich so wenig Menschen, also an sich, weil viele haben das ja auch immer vor, ne, dass sie da irgendwie halt auch, ob jetzt Bühne oder nicht, aber eben entsprechend vorankommen so. Und da würde der Lebensstil eben auch sehr helfen. Und es ist irgendwie so stupide und einfach und langweilig, dass es aber doch wieder viele Leute auch gar nicht schaffen, ne?
Ich
Und
glaube, dass das eher das Problem ist, ja, um dich kurz zu unterbrechen, dass dieses Langweilige, dass die Leute dann so ein bisschen, okay, ich will eigentlich mehr vom Leben, aber es ist halt doch so, wenn so halt das eine Ziel so ein bisschen einfach wirklich deine Priorität ist, dann lebst du das halt einfach so und man kann ja auch einmal irgendwo anders hingehen oder ins Kino gehen oder andere Aktivitäten machen. Aber es ist halt so, wenn jetzt Wettkampfvorbereitung ist, dann ist halt einfach einmal Wettkampfvorbereitung und das ist auch immer zeitlich begrenzt. Also das muss man schon immer sehen, ja.
definitiv. Was ist so bei dir gerade aus dem nahen Umfeld vielleicht auch? Sind so da deine Erfahrungen? Also ist da großer Support da oder ist es teilweise auch irgendwie schwierig gewesen, die ersten Jahre mit Reaktionen, wenn ihr da so durchgezogen habt, straight?
Ja, auf jeden Fall. Also generell, ich glaube, bis zu, also ich habe 2012 mit dem Sport angefangen. So 2019, würde ich sagen, haben meine Eltern so ein bisschen das Ganze mitgekriegt, dass das für mich eigentlich sehr, sehr viel Bedeutung hat, einfach so mit der Profikarte dann. Jetzt ist es schon ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem halt eigentlich, du wirst es eher auch kennen, in Familie vielleicht, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass man halt bei gewisse Familiensachen einfach ein bisschen zurückstecken muss, auslassen, seine Sachen mitnimmt, die anderen damit ein bisschen nervt. Aber das muss man mit der Zeit auch irgendwie ausblenden, weil es halt einfach so ist, wenn man halt ein Ziel verfolgt und für einen, das halt so auf die Art, das so ein bisschen drüber steht, das hört sich vielleicht ein bisschen egoistisch immer an, das Ganze eigentlich so über das Familienleben. Aber ja, also wie gesagt, man kann sich ja auch dagegen entscheiden. Das ist ja jeden seine Entscheidung immer selbst.
So ist es, ja, definitiv. Und seid ihr dann schon so drauf, oder du auch, Kevin, dass gerade in der Off-Season, dass du da dann auch mal ein bisschen mehr soziale Sachen irgendwie mit Leuten machst oder ein bisschen weggehst von diesem ganz strikten, sage ich jetzt mal, aus der Prep dann?
Würde ich sagen, vielleicht ein bisschen, ja. Also es ist bei uns jetzt so, wir unternehmen generell jetzt nicht allzu viel, also von den Familiensachen her dann schon, ja, so Geburtstage oder so, aber jetzt so speziell, dass wir jetzt irgendwas extreme, andere Aktivitäten machen würden, eigentlich eher weniger, würde ich sagen, ja. Als doch so ist, man versucht eigentlich ja wieder besser zu werden. Und ja, es hört sich halt irgendwie schon ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, man weiß das einfach wirklich nur, wann man in diesem Lebensstil wirklich drinnen ist und das Ganze einfach so lebt. Aber ich denke schon, dass es in der Offseason einfach so ist, dass man auch ein bisschen von dem weggehen kann und nicht einfach jetzt zu strikt mit dem Ganzen fahren sollte. Wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin da eh immer ein bisschen überdrüber, was das Ganze angeht und muss mich da eh immer ein bisschen zurück holen oder ein bisschen bremsen. Aber ich glaube schon, dass das mit den Jahren einfach schon besser geworden ist. Vor allem, man merkt ja auch, dass gewisse Sachen einem einfach auch nicht schaden, wenn man mal ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt.
Ja, das stimmt. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel für meinen Teil immer wieder lerne. Was du jetzt auch gerade meintest, dass du seit 2012 aktiv Bodybuilding machst. Und vielleicht da auch nochmal würde es mich interessieren, also was so deine Treiber damals waren, Kevin, mit diesem Bodybuilding-Sport zu beginnen.
Ich habe 2007 generell mit dem Training angefangen, bin eigentlich immer schon sehr, sehr sportlich gewesen von der Familie her. Wir haben eigentlich immer schon viel Radfahren, andere Sportarten wie Tennis, Volleyball und sowas gemacht. Ist dann so gewesen, dass 2009 ich mit der Physiotherapie-Ausbildung angefangen habe in Linz und da war es dann doch so, dass diese Teamsportarten für mich nicht wirklich mehr möglich waren, weil es irgendwie so ein bisschen immer, okay, es ist um 19 Uhr Training für alle, das geht so für mich aber an dem Tag vielleicht nicht aus und mit dem Fitnessstudio war es aber dann doch so, das hat mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und das habe ich eigentlich doch als Ort Einzelgänger immer ein bisschen machen können und zu meinen Uhrzeiten. Was dann die Wettkämpfe angeht, habe ich dann eigentlich so 2009 den ersten Wettkampf von mir geschaut. Das war bei dem NABBA in Österreich und habe mir eigentlich gedacht, ja, es wäre eigentlich schon sehr, sehr cool, seine Progression oder generell die Fortschritte mal auf der Bühne zu zeigen und sie mit den anderen mal zu vergleichen, um einfach zu schauen, okay, kann ich da überhaupt mithalten oder nicht? Und ja, 2011 haben wir dann einfach den ersten Coach einmal gesucht, was das angeht. Damals war es eigentlich auch noch so, dass es sehr, sehr wenige Coaches, was das angeht, gegeben hat. Vor allem, ich habe eigentlich damals auch noch in Linz gewohnt. Bin dann eigentlich immer so 2 bis 2,5 Stunden nach Wien gefahren zum anderen Coach. Also es war damals noch nicht der Stefan. Und habe da eigentlich so meine Sachen so ein bisschen gelernt und aufgeschrieben, was ich halt alles brauche, von Ernährung über Supplementierung und alles. Und habe dann 2012 eben den ersten Wettkampf gemacht, ja.
Und dann quasi durchgängig bis 2015 und dann 2 Jahre Off-Season.
Na, 2000, also doch, ich glaube schon, ja, hast glaube ich recht, 2012, 2013 dann, 2014 und 2015 und dann 2017 und 2019, ja.
Was sind denn so deine Haupt-Learnings aus den, ich sag mal, es sind ja schon echt einige Jahre jetzt bei dir,
Ja.
gut 10 Jahre sozusagen in dem Wettkampfgeschehen, die du quasi für dich hervorhebst und gerne auch dann Leuten weitergibst.
Generell, was so an meinen Körpertyp angeht, ich habe früher sehr, sehr viel Volumen eigentlich immer trainiert. Und wie ich das dann umgestellt habe, habe ich einfach gemerkt, okay, das beeinflusst meine Regeneration eigentlich positiv, was das angeht, wenn ich mich halt wirklich nur auf das niedrige Volumen einfach konzentrieren und da wirklich alles gebe. Früher sicher so 40, 45 Satz Beintrainings gemacht. Mittlerweile bin ich bei 9 bis 10 Sätzen. Aber damals war das natürlich auch noch so, die waren wahrscheinlich nicht alles Arbeitssätze, sondern halt einfach, man hat halt geschaut, sie so gut es geht zu zerstören im Training, hat dann danach noch weniger Appetit gehabt, was für mich natürlich wieder sehr, sehr schwierig war, dann die Kalorien reinzubringen. Da hat man das eigentlich schon sehr, sehr viel gebracht. Also ich würde sagen, das war schon so der größte Changing Factor, was bei mir angeht, dass ich mich eigentlich wirklich auf dieses niedrige Volumen da ein bisschen konzentriert habe. Was natürlich das Wichtigste ist, generell, dass die Ausführung immer passt. Aber auf das habe ich eigentlich immer schon sehr, sehr geschaut, muss ich sagen. Auch schon in den frühen Jahren, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das einige Jahre machen will, dann will ich mich natürlich nicht verletzen und habe dann vielleicht da ein bisschen langsamer Fortschritt gemacht als wie andere. Hat aber dann trotzdem eigentlich bis heutzutage, muss man klar auf Holz sagen, vor größeren Verletzungen geschützt.
Wollte ich jetzt gerade fragen, ob du da auch schon Verletzungen hattest in deiner Karriere bisher?
Eigentlich nicht, also so Sehnenreizungen und sowas, das war eigentlich schon so das Größte. Also zum Glück, wie gesagt, eigentlich noch keine größeren Verletzungen.
Ja. Sau gut, so soll es auf jeden Fall bleiben. Was fasziniert dich, Kevin, so am Bodybuilding am allermeisten?
Würde sagen, dass man aus jeglichem Körper einfach wirklich so das Beste rausholen kann, was man vielleicht vorher gar nicht glaubt, dass überhaupt möglich ist. Also ist zwar jetzt wieder ein bisschen arrogant, das so sein eigenes Beispiel herzunehmen, aber halt dadurch, dass ich mit 50 Kilo angefangen habe und dann doch so in Richtung 119, 120 Kilo jetzt habe, finde ich eigentlich schon sehr, sehr spektakulär in die Richtung, dass das überhaupt möglich ist, ja. Also ich habe mir früher zwar immer so das Ziel gesetzt, ja, ich möchte irgendwann einmal 100 Kilo haben, aber das war so mit 50 Kilo natürlich das Ziel und sobald ich die 100 Kilo erreicht habe, war natürlich wieder das Ziel weiter nach oben gesetzt. Aber ich finde schon sehr, sehr spektakulär, was man einfach wirklich so aus seinem Körper oder auch was andere angeht, was die einfach wirklich rausholen können, was man da für krasse Transformationen einfach wirklich machen kann, ja. Das ist eigentlich so der Hauptfaktor, was mich da fasziniert, ja.
Und du hast es gerade so schön gesagt, fand ich so, dass es halt jeder aus dem eigenen Körper, ne? Weil das ist immer so ein Thema, wo klar, natürlich Social Media und es gibt ja die Vergleiche und auch auf der Bühne wird verglichen, aber dennoch kannst du halt echt aus jedem Körper, egal ob der jetzt irgendwie genetisch oder wie auch immer die Symmetrie und Veranlagungen sind, kannst du halt das Maximum rausholen. Das finde ich auch, das ja, was sehr, sehr schön ist an dem Sport. Mega, aber jetzt, wenn wir in die Zukunft blicken, was sind denn auch so, ich sag mal, mittel- und langfristig, Kevin, so deine Ziele im Bodybuilding?
Generell, was das Bodybuilding angeht, ist eigentlich so das größte Ziel, was ich noch habe, für mich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Und ich denke, wenn man das wieder realistisch ansieht, ist das eigentlich schon die Decke, nach der ich mir strecke. Also eigentlich schon über die Decke hinaus, würde ich sagen. Also wir haben früher schon so gescherzelt mit dem Stefan, dass ich eigentlich nie Profi werde. Und dann ist die Klassik-Physik-Klasse gekommen und dann ist es irgendwie doch geschehen. Ja, und das ist eigentlich wirklich das, was für mich so zum Erreichen noch gibt. Ich werde schauen, ob das dieses Jahr möglich ist und dann die nächsten Jahre das vielleicht noch probieren, eben ob das möglich ist, wenn ich es dieses Jahr nicht schaffe. Das ist aber eigentlich so das Hauptziel, was ich noch habe, ja.
Ja, mega. Und dann, ja, genau. Das heißt, hast du für dich irgendwie so einen Deckel gesetzt oder eine Zahl, wo du sagst, an die letzten 2 Jahre und dann nicht mehr? Oder wie planst du da in die Zukunft?
So was Bodybuilding, den Wettkampfsport angeht, meinst du,
Ja.
ist für mich immer noch sehr, sehr wichtig, dass der Körper nur so gesund wie möglich ist. Wenn das einmal wirklich in irgendeine Richtung gehen sollte, wo es sagt, okay, das könnte dann gefährlich werden oder dass das halt einfach wirklich so ist, dass das einen Langzeitschaden nimmt, dann würde ich schon sagen, ist das auf jeden Fall für mich nicht tragbar und dann wäre es eigentlich vorbei. Ja, das ist eigentlich so die Sache, aber ich würde sagen, wenn man es zeitlich jetzt begrenzen müsste, für mich ist es immer schwierig, so ein bisschen das zu sagen, aber schätze mal so 2 bis 3 Jahre vielleicht maximal. Aber eigentlich ist schon so das Ziel im Kopf, also wenn die Mr. Olympia-Teilnahme dann erreicht ist, muss man realistischerweise sagen, ist das eigentlich schon so das Top-Ding, was ich eigentlich erreichen konnte. Und dann wäre es eigentlich sinnlos, noch weiterzumachen für mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil, wie gesagt, dann habe ich eigentlich schon alles erreicht. Ich werde natürlich nicht mit dem Training aufhören, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf diesem Niveau weitermachen, ja.
Ja, nicht gut. Also gerade auch das Thema, das Training so weiterzumachen und auch Bodybuilding weiterzuleben, kann man ja dann auch ohne Wettkampf, ne? Ja.
So ist es ja, genau. Und wie gesagt, es macht eigentlich auch Spaß, anderen dann einfach wirklich den Weg zu zeigen, okay, wie kommt man in die Richtung und einfach da in die Richtung, sie nur ein bisschen mehr reinzuholen und dann auch wieder andere Dinge angehen zu können, weil es ist ja doch so, wie wir vorher gesagt haben, der Bodybuilding-Sport schränkt einen natürlich für gewisse Sachen immer sehr, sehr stark ein und natürlich auch andere Sportarten wieder, ja.
Was sind das für Sportarten, wo du richtig Lust drauf hast, dann auch mal wieder zu machen?
Was ich in den letzten Monaten oder Jahren einfach so ein bisschen wieder verfolge, Skateboarden. Skateboarden habe ich eigentlich früher oft gemacht und eigentlich auch wirklich also wochenlang oder in so Sommermonaten oder Sommerferien. Das ist eigentlich so was, was mich eigentlich wieder interessieren würde, aber ich glaube, für das müsste eigentlich sehr, sehr viel Gewicht wieder abwerfen. Was bei mir aber, glaube ich, gar nicht so schwer wird, dadurch, dass ich eigentlich eher wie soll man sagen, so der Marathon-Typ bin, so, eher der große Schlachsige, glaube, dass das bei mir eigentlich sehr, sehr flott gehen wird, dass ich da ein bisschen Gewicht abwirf. Das ist eigentlich so die Sportart und so was generell so Ziele angeht, dann nach dem Bodybuilding-Sport sind schon eigentlich auch noch so einiges an Reisen machen, ja. Also das würde mir schon Spaß machen.
Klingt richtig, richtig gut. Jetzt, wenn wir so langsam zum Ende kommen, Kevin, darfst du gerne auch einen Werbeblock mal richtig Gas geben, wo die Leute vor allem auch deinen weiteren Weg jetzt auch verfolgen können, diese Prep, hoffentlich zum Mr. O und genau, aber auch Thema Coaching. Also, wie kommen die zu dir?
Was Coaching angeht, ist www.kevin-bodybuilding.com. Gibt es eben auch auf Instagram. Auf Instagram ist mein Name Lion King KS. Dann die Bekleidung gibt es auf www.brutalworkclothing.com. Und bei ESN muss ich natürlich auch noch sagen, gibt es mit meinem Code Lion eigentlich immer die besten Rabatte. Und so könnt ihr eigentlich mich immer unterstützen, ja.
Richtig gut. Ihr findet auch die ganzen Links unten in den Shownotes, die packe ich rein. Und Kevin, zu ganz guter Letzt jetzt noch deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt. Also wenn du ein weißes Plakat hast, wo jeder sieht da draußen, was steht da drauf?
Immer gute Frage.
Viele Botschaften, gell, für die da draußen.
Bitte?
Gibt schon viele Botschaften, denke ich mir selber immer, für die Leute da draußen, für die Bodybuilding-Welt.
Ja. Ja, generell, was Bodybuilding angeht, sollte man schon eigentlich immer noch Fortschritt streben und das Ganze halt wirklich auch immer ein bisschen mitdokumentieren. Ich glaube, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass man das Ganze einfach wirklich so nachvollziehbar wie möglich immer macht und sie dann nicht wundert nach einer Zeit, okay, warum geht eigentlich nichts mehr weiter, weil ich das Ganze einfach nicht so ein bisschen wirklich mitgeschrieben habe, sei es jetzt in einem Logbuch oder im Handy oder was auch immer, das Ganze wieder um einiges nachvollziehbarer zu machen, wenn man einfach wirklich diese maximale Progression haben möchte oder diesen maximalen Fortschritt, ist es immer gut zu wissen, okay, was ist mein Ist-Zustand, um einfach wirklich zu sagen, okay, jetzt möchte ich diesen Schritt oder diesen Schritt einfach adjustieren und dann ausprobieren, okay, funktioniert das für mich oder nicht, dann kann ich wieder zurückgehen zu der Basis oder eben das weitermachen. Also generell das Ganze so ein bisschen mehr wieder zu tracken und sie einfach nicht nur so ins Schwarze, so auf die Art rein zu trainieren, ja.
Die Nachvollziehbarkeit finde ich auch ein so guter Punkt, also kann man so viel durchmachen, finde ich. Also ich mache das auch seit Jahren jetzt schon und ja, gebe das auch sehr, sehr gerne weiter. Mega gute Botschaft noch zum Ende hin, Kevin, und auch ein ganz, ganz starker Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie deine Reise jetzt dieses Jahr laufen wird, werde es verfolgen. Und für alle, die jetzt dabei waren, wenn euch die Folge gefällt, dann lasst dem Kevin und mir ein bisschen Liebe da, teilt die Folge gerne mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.